Heute mit Bettina Köster. Guten Abend.
Die wissenschaftliche Zusammenarbeit zwischen dem Nordosten Nigerias und Deutschland ist, man glaubt es kaum, 150 Jahre alt. Die ersten Forscher, die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Nordost-Nigeria gekommen sind, waren deutsche Forscher und seitdem hat das eigentlich angehalten.
Sagt Raimund Vogels, Direktor des Centers of World Music an der Universität Hildesheim. Er sichert mit seinem Team und der Unterstützung des Auswärtigen Amtes Musikarchive im Ausland. Mehr über die aktuelle Forschungsarbeit hören Sie im Laufe der Sendung. Mensch, ärgere dich nicht oder Monopoly. Das sind sicher die Klassiker unter den Spielen und die spielen die meisten Kinder auch heute noch gern. Viele Wissenschaftler interessiert jedoch, was genau passiert, wenn mehrere Kinder sich in ein Spiel vertiefen. Wie gehen sie miteinander um und welche Auswirkungen hat es, wenn sie miteinander oder gegeneinander spielen? Genau diesen Fragen gingen Wissenschaftler am Leipziger Forschungszentrum für frühkindliche Entwicklung und am Max-Planck-Institut für evolutionäre Entwicklung nach. In einer Stichprobe von 96 Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren wurde dafür extra ein Murmelspiel entwickelt, mit dem die Kinder alleine mit oder gegeneinander spielen konnten. Theo Toppe ist einer der Forscher, der die Ergebnisse der Studie für seine Dissertation nutzt. Ihn fragte ich, was er und sein Team beobachtet haben bei den Kindern in den unterschiedlichen Spielsituationen.
Während des Spiels war es so, dass die Kinder in der kooperativen, also in der Miteinanderspielen, sehr viel gelacht haben, sich oft abgestimmt haben und eben kooperiert haben, also dass auch das eigentlich so erzeugt wurde, was wir wollten. Und beim Gegeneinanderspielen war es eben vor allem eine sehr kühle Stimmung. Es wurde relativ wenig gesprochen bei den Kindern oder wenn viel, das Wort ich relativ häufig. Und in der Alleine-Bedingung war es eigentlich auch so eher sehr still. Und die Kinder haben eben das Spiel für sich gespielt. Aber es kam oft auch dazu, dass die Kinder sich miteinander verglichen haben und geguckt haben, wie viele Punkte hat denn das andere Kind, obwohl wir das ja eigentlich gar nicht wollten.
Also so ein Konkurrenzverhalten an den Tag.
Genau, ein leichtes Konkurrenzverhalten, könnte man schon so sagen.
Und wie hat sich das jetzt ausgewirkt? Also, dass die Kinder mal untereinander kooperierend gespielt haben, mal mehr gegeneinander, mal alleine, auf das Verhalten danach?
Also, was wir gefunden haben, war, dass Kinder nach dem Miteinanderspielen mehr geteilt haben mit einem anderen Kind als im Vergleich zu dem Gegeneinanderspielen. Und das Alleine-Spielen eigentlich ziemlich da so in der Mitte war. Und wir haben auch noch angeguckt, wie sich das darauf auswirkt, wie Kinder andere einbinden. Und da haben wir aber keine Unterschiede gefunden. Also das hatte keine Auswirkungen.
Auch danach nicht?
Genau, auch danach nicht.
Jetzt gibt es ja schon eine Reihe von Studien, die belegen, dass gemeinsames Spielen das prosoziale Verhalten der Kinder fördert. Inwiefern geht denn Ihre Studie da noch weiter?
Im Vergleich zu anderen Studien haben wir uns angeguckt, wie sich diese Art zu spielen auf andere dritte Unbeteiligte auswirkt. Also die Studien, auf die Sie sich beziehen, die haben das oft so gemacht, dass Kinder miteinander oder gegeneinander gespielt haben. Und dann haben die geguckt, wie teilen die zum Beispiel untereinander, also unter den Mitspielerinnen. Und was wir gemacht haben, ist, dass die Kinder eben nicht mit den Mitspielerinnen geteilt haben, sondern mit einem dritten unbeteiligten Kind. Und wir haben das deswegen gemacht, weil wir wissen wollten, ob Kinder durch diese Art zu spielen wie so eine Brille bekommen, in der sie fremdem Anlass gegenübertreten. Also ob sich dieser Kontext überträgt auf neue Personen.
Und das ist so?
Das haben wir fürs Teilen so gefunden und für das Inklusionsverhalten jetzt erstmal nicht. Aber es gibt auf jeden Fall Hinweise dazu, dass es diese Übertragung auf Dritte irgendwie gibt, dass sie da ist, ja.
Welche Auswirkungen hat es denn Ihrer Meinung nach auf die Entwicklung des Kindes, wenn es mehr gegen als mit anderen Kindern spielt beispielsweise?
Also wir haben jetzt in der Studie die Kurzzeiteffekte angeguckt. Also Kinder haben unser Murmelspiel für 10 Minuten gespielt und dann haben sie unmittelbar danach direkt mit dem anderen Kind geteilt. Das heißt, die Kinder haben das jetzt nicht über mehrere Tage oder Wochen gemacht, sondern nur ganz kurz. Ich glaube aber, dass wenn Kinder über einen längeren Zeitraum Spiele in einer Art spielen, dass es beim Gegeneinanderspielen oft dazu kommt, dass Kinder während des Spielens Angst haben zu scheitern. Man nennt das eben Fear of Failure, was dazu führt, dass Kinder sich eigentlich gar nicht mehr auf das Spiel konzentrieren, sondern eher den Misserfolg vermeiden wollen und dadurch teilweise ein bisschen weniger lernen können. Und dass kooperative Spiele eben eine sehr warme Umgebung erzeugen, in der Kinder sich ausprobieren können, in denen sie auch mal vielleicht aus ihrer Komfortzone rauskommen können, neue Verhaltensweisen lernen. Und deswegen glaube ich, dass eben diese kooperativen Spiele förderlich sein können für die Kinder, um sich neue Verhaltensweisen anzueignen.
Wie groß ist denn das Interesse der Spieleentwicklung an solchen Spielen, also an den eher gemeinsamen Spielen statt den Wettbewerbsspielen, sage ich mal?
Das ist relativ groß. Das aktuelle Spiel des Jahres ist ja auch ein kooperatives Spiel. Also das ist ja jetzt in den letzten Jahren ziemlich, zumindest in der Erwachsenenspielwelt, ziemlich geboomt. Und vielleicht kennen Sie auch diese Escape Rooms, also wo Spielerinnen und Spieler gemeinsam in einem Raum eingeschlossen sind und Rätsel lösen müssen. Also dass sich diese Formen immer mehr etablieren. Genau, in der Kindergartenspielen oder bei Schulkinderspielen gab es das schon länger, dass es auch kooperative Spiele gibt. Allerdings habe ich auch den Eindruck, dass diese immer mehr in den Vordergrund rücken und wichtiger werden, was ich auch eigentlich ganz schön finde, so dass es immer mehr Platz findet. Also, genau.
Aber Sie würden jetzt nicht sagen, dass es Konkurrenzspiele per se nicht geben sollte, oder?
Nein, natürlich nicht. Also das soll jetzt nicht heißen, dass Gegeneinanderspielen per se schlecht ist. Ich denke, dass Gegeneinanderspielen auch andere Dinge fördert, zum Beispiel mit einer Niederlage umzugehen. Das kann man dadurch sehr gut lernen. Allerdings sollte man, wenn man das mit Kindern spielt oder vielleicht auch mit Erwachsenen, eben gucken, dass dieses Gewinnen und Verlieren nicht zu zentral im Vordergrund steht, sondern dass es eher weich aufgefangen wird und Kinder dieses Spielerlebnis tatsächlich auch als ein positives und nicht belastendes Erlebnis abspeichern können.
Kann man eigentlich davon ausgehen, dass das in allen Kulturen gleich ist, was Sie jetzt herausgefunden haben?
Nee, kann man absolut nicht. Wir haben das in Deutschland gemacht und wir haben auch die Hypothesen, die wir erarbeitet haben, beziehen sich wirklich nur auf, ich sage mal ganz grob, westliche Kulturen. Und es gibt Kulturen, da gibt es völlig andere Spiele und auch ganz andere Vorstellungen davon, wie geteilt werden sollte. Und deswegen ist das nicht auf andere Kulturen übertragbar. Aber das ist natürlich auch eine sehr spannende Fragestellung, die sich jetzt natürlich aufdrängt. Wie ist das denn eigentlich dann in anderen Kulturen? Und das wollen wir jetzt auch in Folgeprojekten untersuchen.
Theo Toppe war das vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Entwicklung. Er hat das Spielverhalten von Kleinkindern untersucht. Am 14. September wäre Alexander von Humboldt 250 Jahre alt geworden. Der Allround-Wissenschaftler informierte schon damals in seiner Schaffenszeit über den Zustand der Erde in seinen populären Kosmos-Vorlesungen. Damit erreichte er Anfang des 19. Jahrhunderts eine breite Berliner Öffentlichkeit. Diesen Ansatz griff eine internationale Konferenz in der vergangenen Woche auf, um sich über die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen im 21. Jahrhundert auszutauschen. Die sollen ja die Erderwärmung und das Artensterben stoppen und allen Menschen auf der Welt angemessene soziale und wirtschaftliche Entwicklungsmöglichkeiten garantieren. Soweit die Theorie. Wie wir wissen, gibt es da noch jede Menge gesellschaftliche und politische Hindernisse. Und genau darüber wurde auf dem Kongress diskutiert. Außerdem wurden ganz praktische Ansätze aufgezeigt, wie Veränderungen zu erreichen sind. Und dazu fordern die Wissenschaftlerinnen auch die Politik auf. Hören Sie jetzt mehr von Andreas Beckmann.
Das Klima der Kontinente hängt ab von den Veränderungen, welche der Mensch durch die Entwicklung großer Dampf- und Gasmassen an den Mittelpunkten der Industrie hervorbringt.
Alexander von Humboldt hat eine ganze Reihe von Einsichten hinterlassen, die erstaunlich hellsichtig wirken angesichts der heutigen Debatten über Nachhaltigkeit, findet Christoph Schneider, Professor für Klimageografie an der Humboldt-Universität Berlin.
Alexander von Humboldt können wir schon als eine der Gründungsfiguren der modernen Nachhaltigkeitsdebatte ansehen.
Vor allem an Humboldts Interdisziplinarität möchte Christoph Schneider wieder anknüpfen. Moderne Nachhaltigkeitsforschung müsse über Naturwissenschaften hinausgehen und auch gesellschaftliche Strukturen in den Blick nehmen. So wie Humboldt es tat, der sich nahezu für alles interessierte. Für Flora und Fauna, für Geografie und Klima, aber auch für die Lebensweisen und Weisheiten der Menschen, die er auf seinen Forschungsreisen rund um den Globus traf.
Alexander von Humboldt selber war auch ein sehr politischer Mensch und auch da ist er eigentlich ein gutes Beispiel. Er hat sich zu Lebzeiten mit Tausenden von Briefen, mit Statements, mit Aussagen in Vorträgen und in seinen Büchern auch politisch eingesetzt, zum Beispiel gegen die Sklaverei oder gegen Auswüchse des Kolonialismus.
Das Glück des Weißen ist aufs Innigste mit der kupferfarbenen Rasse verbunden.
So sehr er den Kolonialismus kritisierte, so sehr profitierte Humboldt auch von ihm, schränkt Christoph Schneider ein. Ohne Unterstützung durch die spanische Krone hätte er niemals Mittel- und Südamerika bereisen und erforschen können.
Die wissenschaftliche Agenda ist nie losgelöst von einer politischen oder sozialen Agenda. Wir können nicht einfach aus der Zeit fallen. Und Humboldt konnte nicht aus der Zeit fallen. Völlig klar, dass er von kolonialen Strukturen bei seiner Arbeit in seinem Leben auch profitiert hat, obwohl er sie kritisiert hat.
Ebenso wie Humboldt sind auch moderne Nachhaltigkeitsforscher unweigerlich Teil des Systems und können es kaum verändern. Längst haben sie Politikern genug Informationen an die Hand gegeben, damit die eine Politik gegen den Klimawandel einleiten können, sagt Christine Bismuth vom Geoforschungszentrum Potsdam, die sich lange mit Fragen der Wasserwirtschaft und Agrarentwicklung beschäftigt hat. Trotz allen wissenschaftlichen Fortschritts gingen gesellschaftliche Veränderungsprozesse aber nur schleppend voran.
Es ist immer nur so, Entscheidungen tun jemandem weh, die wir jetzt treffen. Und die Erfolge sind aber erst in 2, 3 Generationen zu verzeichnen. Und der einzelne Politiker und der einzelne Entscheidungsträger hat definitiv davon nichts mehr.
Wer Verbote verhängt oder Steuern erhöht, muss befürchten, beim nächsten Mal weniger Stimmen zu bekommen. Da helfen auch die besten umwelt- und klimapolitischen Argumente wenig. Es sei denn, meint Christine Bismuth, Politikerinnen oder Politiker treffen genau den richtigen Zeitpunkt.
Wenn wir einen Schock haben, also tote Fische im Wasser oder jetzt gerade die brennenden Urwälder, mobilisiert das uns und spricht auch unsere Gefühle an und öffnet die Möglichkeiten für die Politik, Handlungen durchzusetzen, die vorher nicht akzeptiert worden wären. Ich nehme zum Beispiel den Ausstieg aus der Atomenergie nach Fukushima. Ich nenne ein Beispiel nach dem Sandoz-Unfall am Rhein die Einführung von strengeren Abwasserstandardsregelungen.
Doch solche gesellschaftlichen Schockmomente sind selten. Und sie stellen sich meist erst ein, wenn es eigentlich schon zu spät und das Unglück eingetreten ist. Erderwärmung oder der Verlust an Artenvielfalt sind aber Prozesse, die sich schleichend vollziehen. Im Alltag bleiben sie für die meisten Menschen unmerklich. Und dieselben Menschen verbrauchen dann weiter ganz selbstverständlich fossile Rohstoffe, ergänzt Helmut Haberl von der Universität für Bodenkultur Wien. Sie nutzen Kohlestrom, betanken ihr Auto mit Benzin, heizen mit Öl und leben in einer Welt voller Kunststoffe, die auf Erdölbasis produziert sind.
Die fossile Energie ist ja in die Gesellschaftsstrukturen eingeschrieben, in denen wir leben. Die ist in den ganzen Praktiken des täglichen Lebens enthalten. Wie unsere Jobs organisiert sind, wie unser Zusammenleben organisiert ist, all das, in das ist fossile Energie eigentlich eingeschrieben.
Hinzu kommt, dass alle Volkswirtschaften immer noch auf Wachstum setzen. Kein Wunder, dass der Verbrauch an Kohle, Öl und Gas weltweit weiter steigt. Helmut Haberl beschäftigt sich daher mit der Frage, ob es vielleicht ein grünes Wachstum geben könnte, das ohne steigenden Rohstoffverbrauch möglich wäre. Ermutigende Beispiele hat er bisher kaum gefunden.
Das beobachtet man sehr selten und wenn, dann meistens nur relativ kurz oder in speziellen Situationen wie in Deutschland zum Beispiel die Deutsche Vereinigung nach dem Fall der DDR, da wurde die auf Autarkie getrimmte, sehr energieineffiziente Braunkohlewirtschaft mehr oder weniger stillgelegt, durch ein westliches Energiesystem mit moderneren Energieträgern ersetzt. Da ist tatsächlich der Energieeinsatz deutlich gesunken und die Wirtschaft gleichzeitig gewachsen. Das war aber eher ein Spezialfall.
Einen vergleichbaren Strukturwandel hat es in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in vielen Ländern gegeben, auch wenn er im Westen langsamer ablief als im Osten. Das hat dazu geführt, dass die Treibhausgasemissionen eine Zeit lang in vielen Industriestaaten zurückgingen. Doch diese Erfolge waren nicht nachhaltig, schränkt Helmut Haberl ein.
Ein Beispiel wäre Großbritannien. Die haben einfach immer mehr ihre eigene Industrie vernachlässigt, haben sich auf andere Wirtschaftsbereiche konzentriert und importieren dann eben die Güter, die energieintensiv sind. Und dann sieht man, dass diese Entkopplung vielleicht doch nicht ganz so toll ist, wie sie ausschaut, weil dann die energieintensiven Produktionen halt woanders stattfinden.
Moderne Dienstleistungswirtschaften mögen auf den ersten Blick saubere Wachstumsbilanzen ausweisen. Doch dem Klima ist damit nicht geholfen, solange in Asien, Afrika oder Südamerika bei laschen Umweltstandards für westliche Konsumenten produziert wird.
Das Goldsuchen ist eine europäische Krankheit, welche an Raserei grenzt.
Die Gier der Goldsucher hatte Humboldt in Südamerika wiederholt erlebt und beschrieben. Er hat sie auch als Sinnbild interpretiert für den an materiellem Reichtum orientierten europäischen Lebensstil, der inzwischen zum Vorbild für die ganze Welt geworden ist. Obwohl in den westlichen Ländern selbst zumindest viele Wissenschaftler längst an ihm zweifeln.
Das Bruttoinlandsproduktwachstum und Wachstum von Geldeinkommen glücklicher macht, dafür gibt es nicht wirklich gute Evidenz. Meine Meinung aufgrund dessen, was ich halt so lese und worüber ich nachdenke, ist eigentlich, dass die Verringerung von sozialer Ungleichheit ein viel besseres Mittel wäre, um soziales Wohlergehen zu ermöglichen. Und dass der absolute Level des Einkommens gar nicht so wesentlich ist.
Größere soziale Gleichheit könnte tatsächlich ein Mittel sein, um eine ökologisch nachhaltige Entwicklung anzustoßen. Das bestätigt auch der Soziologe Jens Jetzkowitz, der am Naturkundemuseum Berlin zum Themenkomplex Biodiversität und Umweltschutz forscht.
Es gibt Studien, die zeigen, dass in Gesellschaften mit extremen ökonomischen Ungleichheiten 15 Jahre später der Artenverlust signifikant höher ist als in Gesellschaften, die mehr durch ökonomische Gleichheit geprägt sind. Das lässt sich statistisch belegen.
Und zwar durch vergleichende Untersuchungen, die kanadische Wissenschaftler in weltweit 48 Ländern durchgeführt haben. Wie fast jede Erkenntnis gilt aber auch diese mit Einschränkungen. In den Staaten des Sozialismus war die soziale Gleichheit bis 1989 weitgehend durchgesetzt und dennoch fiel die ökologische Bilanz dieser Gesellschaften noch verheerender aus als die kapitalistischer Industrienationen. Die oft verschlissenen Anlagen der Betriebe ließen Umweltschutzmaßnahmen kaum mehr zu. Eine Gesellschaft muss sich Ökologie auch leisten können. Deshalb, betont Christoph Schneider von der Humboldt-Universität, gehört ein angemessenes Wirtschaftswachstum ja auch zu den Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen.
Natürlich gibt es Teile der Erde, wo wir Entwicklung brauchen, auch ökonomische Entwicklung, wo die Lebensbedingungen der Menschen so schlecht sind, dass wir ohne ökonomische Entwicklung eigentlich nicht in der Lage sein werden, die Armutsprobleme in den Griff zu kriegen. Und es gibt auf der anderen Seite Gesellschaften, würde ich auch Deutschland dazu zählen, wo die Idee permanenten Wirtschaftswachstums sich eigentlich nur noch schwer mit Nachhaltigkeitszielen in Übereinstimmung bringen lässt.
Weil sie mehr konsumieren, hinterlassen Bürger der reichen Länder immer noch den größten ökologischen Fußabdruck. Und der wird nicht etwa kleiner, sondern wächst nach wie vor, wie Jens Jetzkowitz am Beispiel des Reiseverhaltens der Deutschen zeigt.
Sieht so aus, als wenn die bundesdeutsche Bevölkerung nur als Reiseweltmeister dazu neigt, stärker Kurzreisen und dafür aber öfter zu machen. Für die Tourismusindustrie ist das toll. Für die Umwelt ist natürlich die Nutzung von jetzt insbesondere dem Flugzeug als Verkehrsmittel mit CO2-Emissionen verbunden.
Und gerade bei Kurzreisen wird es gern genutzt, denn die gehen oft in Städte und die haben meist gute Fluganbindungen. Außerdem will, wer nur Kurzurlaub nimmt, nicht viel Zeit mit An- und Abreise verbringen. Und so wächst die Zahl der Flugreisen in Europa und Amerika immer noch, obwohl so viele Leute mittlerweile von Flugscham reden. Dabei müssten gerade die Konsumenten aus den reichen Ländern ihr Verhalten ändern, fordert die Wirtschaftswissenschaftlerin Beatrice Krohner vom Stockholm Resilience Center. Vor allem Männer sollten sich hier angesprochen fühlen.
There's a multitude of different studies of consumer behavior that show that men generally are less likely to consume green products.
Es gibt eine ganze Reihe von Studien zum Konsumverhalten, die zeigen, dass sich Männer im Durchschnitt viel weniger Gedanken machen über die ökologische Verträglichkeit ihrer Kaufentscheidungen. Frauen bevorzugen kleine Autos mit wenig Verbrauch, Männer Geländewagen. Männer essen deutlich mehr Fleisch. Viele halten so etwas für einen Ausdruck von Männlichkeit. Deshalb sollten wir die Geschlechterunterschiede genauer anschauen. Sie spielen eine Rolle, wenn es darum geht, ob sich unsere Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit verändern kann.
Weiße Männer sind die Gruppe mit dem höchsten Durchschnittseinkommen weltweit. An ihren Konsumvorstellungen orientieren sich Unternehmen, wenn sie entscheiden, welche Produkte sie wie produzieren und anbieten wollen. Und an der Spitze dieser Unternehmen stehen wiederum in erster Linie weiße Männer.
Es gibt deutlich messbare Unterschiede zwischen Männern und Frauen in Unternehmensvorständen. Frauen interessieren sich deutlich häufiger dafür, welche ökologischen Konsequenzen die Herstellung oder der Verbrauch eines Produkts nach sich zieht. Insofern wäre es ein wichtiger Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, wenn wir den Anteil von Frauen unter den Vorstandsmitgliedern von Unternehmen steigern würden.
Damit Unternehmen und Konsumenten umsteuern, muss aber auch der Staat Anreize schaffen, fordert Max Franks vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Der Ökonom plädiert dafür, dass auf CO2-Emissionen in Zukunft eine stetig steigende Steuer erhoben werden sollte. Wer große Mengen Treibhausgase verursacht, solle dafür zahlen. Treffen werde das vor allem finanziell besser gestellte Menschen, die mehr konsumieren können, größere Wohnungen beheizen und schnellere Autos fahren, einfach weil sie es sich leisten können. Max Franks ist sich aber bewusst, dass eine CO2-Steuer auch sozial ungerecht sein kann.
Wer mit Öl heizt, auch wer auf das Auto angewiesen ist und Berufspendler ist, der ist ganz klar benachteiligt.
Alle, auch weniger begüterte Menschen, sollten aber einen wirtschaftlichen Anreiz haben, etwa umweltfreundlicher zu heizen oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu fahren. Soziale Härten könne und solle der Staat dabei ausgleichen.
Eine ganz einfache Idee, die in der Schweiz übrigens erfolgreich umgesetzt wird, ist, dass alle CO2-Steuereinnahmen in einen Topf kommen. Wer viel verschmutzt, muss auch viel zahlen. Wer umweltfreundlich lebt, der hat keine so großen Steuerausgaben. Dieser Topf wird dann am Ende des Jahres wieder zurückbezahlt. Pro Kopf kriegt jeder gleich viel. Und so kommt dann im Schnitt sogar für einkommensschwache Haushalte ein Plus dabei raus.
Solche positiven Modelle müssten Wissenschaftler vermehrt entwickeln und Politiker dann umsetzen, meint Johann Rockström, Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung.
There's some form of sacrifice related to that story.
Wenn von Nachhaltigkeit die Rede ist, verbindet das die breite Mitte der Gesellschaft immer mit dem Gefühl, sie müsste Opfer bringen. Andererseits sind die Leute grundsätzlich schon für Klimarettung. Wir können sie also gewinnen. Aber wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir sollten weniger von Risiken reden, als von den Chancen und den Leuten Lust machen, dabei zu sein.
Die Geschichte sollte nicht so viel über Uncertainty und Risiken sein. Die Geschichte sollte mehr über Surf along the great opportunity.
Das größte Problem, mit dem Nachhaltigkeitsforscher zu kämpfen hätten, sei die Gleichgültigkeit vieler Bürger und Politiker.
The drama right now is not that there are people questioning this and denying it.
Das Problem sind nicht Leute, die den Klimawandel leugnen. Die sind eine Minderheit. Lassen Sie es mich in Anlehnung an Albert Einstein so sagen: Die Welt wird nicht von denen zerstört, die Böses tun, sondern von denen, die ihnen dabei zusehen, ohne dagegen einzuschreiten.
Die junge Bewegung Fridays for Future macht Johann Rockström Hoffnung, dass die Menschheit doch noch zu einem nachhaltigen Entwicklungspfad findet. Und dass dann auch künftige Generationen eine Artenvielfalt erleben können, die der ähnelt, wie sie Humboldt beschrieben hat.
Welche Farben der Vögel, der Fische, selbst der Krebse. Himmelblau und gelb. Ich fühle es, dass ich hier glücklich sein werde und dass diese Eindrücke mich auch künftig noch erheitern werden.
Ein Sturm der Entrüstung wurde vor 9 Jahren ausgelöst, weil in dieser Zeit extrem viele Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche, an Schulen und Internaten öffentlich wurden. Daraufhin initiierte die Bundesregierung einen runden Tisch sexueller Kindesmissbrauch. Die Experten in dieser Arbeitsgruppe entwickelten Leitlinien, wie der Schutz von Kindern und Jugendlichen in öffentlichen Einrichtungen verbessert werden kann. Ob und wie diese Schutzkonzepte von den unterschiedlichen Bildungs- und Freizeitinstitutionen entwickelt und auch umgesetzt wurden in den vergangenen 3 Jahren, das hat das Deutsche Jugendinstitut gemeinsam mit dem Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung untersucht. Die Ergebnisse wurden gestern in Berlin vorgestellt. Isabel Fanrich Lautenschläger war für uns dabei.
Sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche findet überwiegend in der Familie und im sozialen Umfeld statt. Einrichtungen und Institutionen, denen sie anvertraut sind, werden in 10-15% der Fälle zum Tatort und die Gewalt unter Gleichaltrigen nimmt zu.
Was wird getan in Kitas, in Schulen, in Arztpraxen oder auch in Kliniken zum Beispiel? Was wird unternommen von Anbietern von Jugendreisen? Was wird getan in Sportvereinen oder auch im Bereich des religiösen Lebens, um sicherzustellen, dass diese Strukturen, Einrichtungen und Orte selbst kein Tatort sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche sind? Und was wird getan, dass dort Mädchen und Jungen, die zum Beispiel sexuelle Gewalt in der Familie durch Gleichaltrige oder auch bei Nutzung der digitalen Medien erleiden, welche Hilfe sie bekommen?
Diese Fragen treiben den Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, Johannes Wilhelm Röhrig, schon länger um. In seinem Auftrag hat das Deutsche Jugendinstitut, DJI, rund 4.500 Einrichtungen in Deutschland befragt. Nach einer ersten Untersuchung im Jahr 2013 hat Röhrig mit der Initiative »Kein Raum für Missbrauch« Kitas und Heime, Sportvereine und Kirchengemeinden dabei unterstützt, Schutzkonzepte einzuführen. Was dahinter steckt, erklärt Sabine Walper, Forschungsdirektorin des Deutschen Jugendinstituts.
Das ist ein Set von Maßnahmen, das von Einrichtungen, Institutionen ergriffen werden kann, um ihre Einrichtung zu einem sicheren Ort für Kinder und Jugendliche zu machen, aber auch zu einem kompetenten Ort, dort, wo Hilfe vermittelt werden kann, wenn Kinder von sexuellen Übergriffen oder sexualisierter Gewalt betroffen waren. Dazu gehört das Leitbild, aber auch die Personalverantwortung bei der Auswahl des Personals. Die Frage, hat man einen Handlungsplan, um zu wissen, was geschehen muss, wenn tatsächlich sich ein Kind an jemanden wendet, Fortbildung, Kooperation und vieles mehr.
Im Vergleich zur Untersuchung aus dem Jahr 2013 stellt die Professorin für allgemeine Pädagogik und Bildungsforschung an der Uni München fest, dass es mit den Schutzkonzepten seitdem zwar vorangegangen ist.
Da, denke ich, sehen wir, dass sich wirklich einiges entwickelt hat, dass die Weiterentwicklung von Schutzkonzepten auf einem guten Weg ist in vielen Bereichen, dass aber auch die Einrichtungen selber wissen, dass schon noch eine ganze Wegstrecke zu gehen ist. Also der Anteil derer, die sich ein umfassendes Schutzkonzept zuschreiben, ist immer noch deutlich in der Minderheit, am höchsten noch im Bereich der Heime mit 33%, aber gerade im Schulkontext mit nur 13% doch sehr gering.
Nur rund jede 5. Kita und jedes 4. Internat meinen von sich, ein umfassendes Schutzkonzept erarbeitet zu haben. Nur jede 5. Klinik ist davon ebenfalls überzeugt. Häufig sei ein Vorfall in der eigenen oder einer benachbarten Einrichtung der Anlass dafür gewesen, berichtet Dr. Heinz Kindler, am DJI-Experte für Kinderschutz. Um weitere Einrichtungen zu diesem Schritt zu ermutigen, hält die Studie eine Vielzahl positiver Beispiele parat. Etwa ein Sportverein, der schon seit langem eine Ansprechperson für das Thema sexuelle Gewalt hat, seine Übungsleiter und Leiterinnen bei Schulungen dafür sensibilisiert und nicht zuletzt die Kinder und Jugendlichen selbst mit einbezieht.
Das hat uns deshalb sehr gefallen, weil da einfach die Kinder und Jugendlichen gut einbezogen waren, sich dann auch viel mehr identifizieren mit den Regeln und auch eher bereit sind zu sagen, das war jetzt vielleicht nicht so gut, was dann für einen Verein eine gute Möglichkeit ist zu besprechen, was wollen wir umsetzen und was nicht. Solche Regeln haben sich zum Beispiel auf Berührungen bezogen, wann will man auch sich ungestört umziehen, bei welchen verfehlten Scherzen unter Kindern und Jugendlichen wollen sie, dass der Trainer auch mal interveniert und sagt, das finden wir jetzt nicht gut.
Ein wichtiger Erfolgsfaktor dafür, dass Schutzkonzepte umgesetzt werden, ist, dass die Einrichtungen eine Risiko- und Potenzialanalyse machen, also ihre möglichen Gefahrenzonen ausfindig machen, sich mit anderen Einrichtungen und Fachberatungsstellen vernetzen und eine Akzeptanz des Themas unter allen Mitarbeitenden herstellen. Am Beispiel religiöser Gemeinschaften stellt Heinz Kindler dar, dass Schutzkonzepte nicht überall gleich funktionieren, sondern hier besonders mit den jeweiligen Glaubensinhalten und Regeln übereinstimmen müssen.
Die verschiedenen Religionsgemeinschaften haben da natürlich unterschiedliche Situationen. In katholischen Vereinen haben wir zum Beispiel die Situation, dass der Pfarrer halt oft eine sehr zentrale Person ist, weswegen es auch unabdingbar ist, dass er hinter der Entwicklung eines Schutzkonzepts in der Pfarrei steht. In den evangelischen Gemeinden sind die Gremien zum Beispiel einfach wichtiger und die muss man dann gewinnen, wenn das nicht eine Entwicklung sein soll, die eigentlich randständig in der Gemeinde bleibt.
Manche Organisationen stehen noch ganz am Anfang, berichtet der Wissenschaftler. Anbieter von Jugendreisen etwa stünden vor einer besonderen Herausforderung. Der Kontakt zu den Kindern und Jugendlichen sei nur von kurzer Dauer. Die ehren- und hauptamtlichen Betreuer und Betreuerinnen müssten die Hauptlast der Schutzmaßnahmen tragen und für mögliche Krisen auch im Ausland fortgebildet werden. Heinz Kindler bilanziert.
Zwei Sachen finde ich wirklich beeindruckend. Das eine ist, Schutzkonzepte und das Monitoring sind beides Dinge, die es weltweit sonst nirgends gibt. Das Thema beschäftigt natürlich in vielen Ländern Menschen, aber nach den runden Tischen hat Deutschland da, finde ich, einen guten Weg angefangen. Das zweite ist, wir haben jetzt erstmals in der Fläche, also nicht nur mit einzelnen Interviews in der Fläche, zeigen können, was Einrichtungen eigentlich dabei unterstützt, sich auf den Weg zu machen, und haben dabei verstanden, wie wichtig es ist, dass die Einrichtungen jemand holen können, der sie berät und unterstützt.
Inwiefern Schutzkonzepte tatsächlich wirken und sexuelle Gewalt verhindern, muss noch untersucht werden. So lange will Johannes Wilhelm Röhrig nicht warten. Um einen maximalen Schutz von Mädchen und Jungen sowie optimale Hilfe zu erreichen, fordert der Missbrauchsbeauftragte klare gesetzliche Regelungen und Vorgaben. Dann stellen vielleicht auch mehr Schulen ein Schutzkonzept auf die Beine.
Ich plädiere dafür, dass die Schulgesetze reformiert werden und dass in die Schulgesetze hineingeschrieben wird, dass Schulen verpflichtet sind, Schutzkonzepte gegen sexuelle Gewalt einzuführen, und dass sich die Länder auch selbst verpflichten, den Schulen dafür zusätzliche Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Es ist so wichtig, dass betroffene Schülerinnen und Schüler in ihrer Schule vertrauensvolle Ansprechpersonen finden und Lehrerinnen und Lehrer wissen, was sie bei Vermutung und Verdacht auch tatsächlich tun können.
Westliche Bildung ist Sünde. Das ist die Übersetzung für die islamistische Terrorgruppe Boko Haram, die im Nordosten Nigerias hunderte junge Schülerinnen entführten und versklavten. Sie erinnern sich sicher an die verzweifelten Gesichter in den Nachrichtenbildern. Boko Haram hat es auch auf zahlreiche Wissenschaftler abgesehen und diese gefangen genommen oder getötet. Insgesamt sind 1,8 Millionen Menschen geflohen oder wurden vertrieben. Sie mussten ihre traditionellen Dorfstrukturen verlassen und leben seit Jahren in Flüchtlingscamps. Auch zu ihnen nehmen westliche Wissenschaftler gemeinsam mit afrikanischen seit einiger Zeit Kontakt auf und versuchen außerdem, die Universitäten wieder aufzubauen. Internationale Kontakte, die es schon vor dem Bürgerkrieg gab, bekommen wieder neues Leben. Zum Beispiel am Center for World Music an der Universität Hildesheim. Von dort berichtet Dörte Hinrichs.
Ein sonniger Tag Ende August an der Universität Hildesheim. An einem Tisch in der Bibliothek des Centers for World Music sitzen deutsche und nigerianische Wissenschaftler, die sich schon lange kennen, deren Arbeitsbedingungen sich aber teilweise gravierend gewandelt haben. Damals, in den 1980er Jahren, so erinnert sich Raimund Vogels,
war Borno bekannt als Home of Peace, galt es als die Region Nigerias, wo man wirklich sicher war und friedlich leben konnte. Das hat sich natürlich dramatisch geändert. Heute könnten wir da nicht mehr arbeiten. Und auch für die einheimischen Wissenschaftler ist es fast zu gefährlich, in die dörflichen Bereiche zu gehen. Damals war es so, dass es viel Musik gab, dass Musik fest eingewoben war in die Feste, in die Jahresfeste, in die persönlichen Feste. Musik und Oralliteratur war Träger von Werten, von dem, wie man sich verhält. All diese Sachen werden über Musik und Sprichwörter, Oralliteratur vermittelt. Und das war lebendig, das war ganz selbstverständlich eingewoben und gehörte zum Alltag.
So hat es Professor Raimund Vogels erlebt, als der Musikethnologe und heutige Direktor des Centers for World Music in Dörfern im Nordosten Nigerias Aufnahmen traditioneller Musikzeremonien gemacht hat. Gemeinsam mit Bosoma Sherif von der Universität Maiduguri in der Provinz Borno. Der Professor für afrikanische Literatur und Englisch ist derzeit Gastwissenschaftler an der Universität Hildesheim. Er hofft, wie so viele, auf friedlichere Zeiten, auch an den Hochschulen seines Landes.
Die Boko Haram Aspekt in my area is really a problem for almost everybody.
Boko Haram ist in meiner Gegend wirklich ein Problem für fast alle. Als sie in die Stadt kamen, waren wir, die Gelehrten und Akademiker, in ernster Gefahr. Da einige von uns getötet wurden und einer oder zwei sogar entführt wurden und einer von uns immer noch bei ihnen ist, wissen wir nicht, ob er lebt oder tot ist. Es gibt ein ernstes Problem für alle Akademiker, wenn diese Leute in der Stadt sind. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, unsere Forschungen ohne Angst vor Boko Haram-Elementen durchzuführen.
We have a chance to do our researches without fear of intimidation from these Boko Haram elements.
Denn viele Boko Haram-Milizen wurden in die Wälder zurückgedrängt. Doch frei von Attentaten ist die Gegend um Maiduguri immer noch nicht. Erst im Juli wurden 65 Menschen auf dem Rückweg nach einer Beerdigung getötet. Auch viel kulturelles Leben wurde zerstört. Wo früher Zentren lebendiger Kultur waren, sind heute Flüchtlingscamps. Die Universität Maiduguri mit etwa 30.000 Studierenden versucht dennoch, so gut es geht, den akademischen Betrieb aufrechtzuerhalten. Jahrzehntelange Partnerschaften, wie die mit der Universität Hildesheim, dienen auch dazu, die Akademiker dem Konflikt in Nordost-Nigeria zu stärken. Zeugnisse der einst blühenden musikalischen Vielfalt sollen gerettet und für den Wiederaufbau genutzt werden. Denn ähnlich wie Grabungsstätten oder Bibliotheken sind auch die mentalen Archive und mündliche Überlieferungen, Erzählungen und Sprachenvielfalt in bewaffneten Konflikten bedroht. Das Archivprojekt hat in Maiduguri zur Gründung des Universitätsinstitutes Promotion of Cultural Sustainability geführt. Etwa 600 Tonbänder mit Gesängen zu Hochzeiten und Beerdigungen, Singspielen und Ensembles sind seit den 1980er Jahren entstanden und lagern im Hildesheimer Archiv des Centers for World Music.
Und theoretisch liegen diese Aufnahmen auch in der Universität Maiduguri, aber dort liegen sie im Prinzip gut verschlossen, weil sie schon auch ein Ziel von Boko Haram wären, klar, denn das sind kulturelle Aktivitäten, die den Vorstellungen, diesen islamistischen Vorstellungen widersprechen.
Die Gesänge wurden ausschließlich mündlich tradiert, weshalb die seltenen Ton- und Videoaufnahmen so wertvoll sind. Auf einem Video von 1994 ist zum Beispiel Schiller Schiller zu sehen und zu hören, ein Flötenensemble aus Nordost-Nigeria. Die Musiker spielten vor allem für Feste und Feiern zur Unterhaltung. Junge Mädchen in bunten Gewändern tanzten dazu.
Was wir jetzt machen wollen, ist, dass wir diese Aufnahmen digitalisieren und als Digitalisate, zum Beispiel über Smartphones erreichbar, auf Server ablegen und über Smartphones erreichbar, auf die Art und Weise eigentlich wieder in die Gesellschaft hineingeben, um Prozesse in Gang zu setzen, wo man sich über Fragen von Vergangenheit austauscht und eventuell bestimmte Konfliktlösungsmechanismen erkennt und die wieder kopiert, Werte, die in den Erzählungen deutlich gemacht werden, dass man sich auch derer besinnt und auf die Art und Weise letztlich versucht, in gewisser Weise so einen Identitätsbildungsprozess in Gang zu setzen, der sich bezieht auf Materialien, die eben vor diesem letztlich Bürgerkrieg lebendig waren und dazugehört. Und eben um auch die Möglichkeit zu geben, dass man Dinge kopiert und in neuen Kontexten eventuell auch neu interpretiert. Das ist ja dann quasi die Entscheidung der Künstler, der Menschen dort vor Ort. Aber dass man diese Materialien zugänglich macht und sie aus den Archiven herausholt und in die Gesellschaft wieder hineinschiebt, das ist eigentlich Ziel unserer Arbeit.
Eine Wiederbelebung der Kultur erhofft sich davon auch Bosoma Sherif. denn die Musikinstrumente, die zum Beispiel Jäger gespielt haben und deren traditionelles Liedgut, seien heute so gut wie vergessen, sagt er. Viele Jäger seien inzwischen Teil einer Taskforce, die versucht, die Regierung im Kampf gegen Boko Haram zu unterstützen. Dabei ist gerade das Wissen der Jäger gefragt.
The traditional hunters, they know the terrain. And we have in one of our recordings, you know, about 42 different zones of hunting.
Die traditionellen Jäger kennen das Terrain und wir haben in einer unserer Aufnahmen etwa 42 verschiedene Jagdlieder. Und das alles mit wunderbaren, manchmal metaphorischen Namen, wie ein Baum, dessen Name Karanjum ist, der so groß ist, dass wenn sie darunter gehen, wenn es regnet, sie nicht vom Regen berührt werden. Und durch diese Lieder, die die Jäger kennen, wissen sie auch, ob sie sich in der Nähe von Antilopen aufhalten, in welchen Gebieten sie Elefanten finden, wo Löwen sind. Und so gibt es regelrecht Routen, denen man folgen kann. So kennen die Jäger den ganzen Wald, der jetzt von Boko Haram besetzt ist.
So the hunters know all the forests that are now being occupied by the Boko Haram people.
Videos aus dem Hildesheimer Archiv zeigen zum Beispiel Aufnahmen von einem Festival von Jägern in Nigeria mit komplexen Ritualen, Gesängen und Tänzen. Mitglieder verschiedener Stämme demonstrieren Jagdszenen mit Pfeil und Bogen und Feuerrituale. Bosoma Sherif hat nicht nur zu Jagdliedern geforscht, sondern ebenso zu traditionellen Hochzeitsliedern und zu Musikensembles der Kanuri. Auch hier droht viel Wissen verloren zu gehen.
So even the names of the musical instruments, you know, are not known to the majority of the people.
So sind selbst die Namen der Musikinstrumente der Mehrheit der Bevölkerung nicht bekannt. Und die ursprünglichen Musikinstrumente und der Mythos von der Schöpfung der Welt, die vielen Legenden, Geschichten und Gedichte, die in diesen Jäger- und Hochzeitsliedern enthalten sind, wenn dies alles digitalisiert wird, haben alle Nigerianer oder Afrikaner oder jedermann auf der Welt Zugang dazu. Und wir hoffen damit weiter, die traditionelle afrikanische Musik, die afrikanische Kultur und afrikanische Geschichte wiederzubeleben. Und da gibt es viele Möglichkeiten, dieses Wissen auch auf andere Bereiche auszuweiten, wie Geschichte, Ökologie, Geografie und Umweltwissenschaften, was heutzutage sehr wichtig ist. Sie können sehen, es gibt viele Mythen oder funktionales Wissen in der mündlichen Überlieferung für Umweltschützer, Historiker und Politikwissenschaftler. Das hoffen wir in unserer Zusammenarbeit mit Hildesheim zu erreichen.
That's what we hope to achieve in our cooperation with Hildesheim.
Die vielfältigen künstlerischen Überlieferungen und ihre nachhaltige Bearbeitung sollen den wissenschaftlichen Austausch beleben und als Inspirationsquelle genutzt werden. In Hildesheim läuft derzeit das Graduiertenkolleg Performing Sustainability – Cultures and Development in West Africa. Bei der vom DAAD geförderten Graduate School forschen junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Nigeria und Ghana, wie etwa durch lokale, gemeinschaftsbildende Kultur- und Bildungsprojekte der Wiederaufbau der Gesellschaft gefördert werden kann. Maike Lettau vom Institut für Kulturpolitik der Uni Hildesheim ist eine der Koordinatoren der Graduate School.
Wir organisieren jedes Jahr zwei akademische Workshops, die 2 Wochen dauern, einen in Ghana und einen in Nigeria, für insgesamt 18 Stipendiaten aus den jeweiligen Ländern. Und wir haben auch 2 Stipendiaten, einen aus Kamerun und einen aus Niger. Diese Workshops behandeln unterschiedlichste Themen, zum Beispiel kulturelle Nachhaltigkeit, Kulturpolitik, Friedens- und Konfliktforschung, aber auch wissenschaftliche Arbeitsmethoden. Und dabei geht es uns eigentlich darum, Akademiker aus Deutschland und aus den Partnerländern zusammenzubringen, dass die Studierenden neue Perspektiven auf die jeweiligen Forschungsgebiete bekommen und somit in ihren Doktorarbeiten unterstützt werden.
Ein zweiter Punkt ist der Austausch mit Deutschland. Für 3 Monate sind Stipendiaten aus Afrika eingeladen, an der Universität Hildesheim zu forschen und mit ihren deutschen Betreuern ihre Doktorarbeiten weiterzuentwickeln. Erst kürzlich waren sie wieder hier und es gab eine rege Zusammenarbeit zwischen den afrikanischen und deutschen Wissenschaftlern.
Wir haben Studenten, die forschen zur Rolle von Theater, andere forschen zur Rolle von Film in Konfliktsituationen oder zu Kulturpolitik für Theater in Ghana. Weitere Themen sind auch oft verbunden mit den Flüchtlingscamps in Nigeria und welche Rolle kulturelle Ausdrucksformen dort spielen können.
Dabei ist den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der Nachhaltigkeitsaspekt wichtig. Die Forschungen sollen kein Strohfeuer sein. Und das Wissen soll auch nicht im Elfenbeinturm bleiben, sondern in die nigerianische Gesellschaft hineingetragen werden, betont Raimund Vogels.
Wir versuchen Nachhaltigkeit in den Fragestellungen, in Forschungsfragen zu eruieren mit den Studierenden. Also dass man sagt, wie können wir einen Impact geben in so eine Gesellschaft, die nachhaltig diese Gesellschaft stabilisiert. Wir betreiben Nachwuchsförderung für Wissenschaftler, die an den dortigen Universitäten arbeiten. Das ist, wenn man so will, der mittelfristige Nachhaltigkeitsaspekt, dass wir einfach auch die Qualität der Lehre in Nigeria verbessern, um sie international anschlussfähig zu machen. Wir bauen einen dritten Nachhaltigkeitsaspekt darin ein, dass wir unsere Studierenden alle anhalten, ihre Forschungen nicht nur sozusagen als Bücherwissen zu produzieren, sondern in Projekten, in der Regel tatsächlich in Flüchtlingscamps, so gestalten, dass die Masse der Forschungsdaten tatsächlich aus solchen Projekten generiert werden, in denen es um Nachhaltigkeitsaspekte geht in der Kooperation. Und unsere Studierenden arbeiten mit NGOs zusammen, eben in ganz unterschiedlichen Kontexten, damit akademisches Wissen schnell auf möglichst kurzem Wege in die Gesellschaft zurück einfließen kann.
Ein Problem, so haben die Stipendiaten berichtet, sei die Langeweile in den Flüchtlingscamps. 40.000 bis 50.000 Menschen leben hier auf engstem Raum. Sie wissen nicht, wie ihre Zukunft aussieht. Viele sind traumatisiert und trauen sich nicht zurück in ihre zerstörten Dörfer. Das bestätigt auch Andrew Haruna, Professor für Linguistik und nigerianische Sprache und Vizekanzler der 2013 gegründeten Federal University Gashua in der Provinz Yobe im Nordosten Nigerias. Er war zuvor an verschiedenen deutschen Universitäten tätig und plant nun mit der Uni Hildesheim einen Studierendenaustausch. Seine Tochter arbeitet in nigerianischen Flüchtlingscamps und organisiert dort Theaterprojekte.
From the reports I get from her, usually the refugees are always excited.
Nach den Berichten, die ich von ihr bekomme, sind die Flüchtlinge immer aufgeregt, Menschen mit vielen Aktivitäten zu sehen, die sie beschäftigen und sie von den Herausforderungen des Lebens ablenken, denen sie gegenüberstehen. Und es wirkt für sie wie eine Therapie. Sie haben das Gefühl, dass es Hoffnung gibt, weil es da draußen ein normales Leben gibt. Und es gibt Leute da draußen, die sich auch für sie interessieren. Es ist also ein sehr therapeutischer Heilungsprozess. Und auch die Forscher lassen sich von der dortigen Situation inspirieren und merken, dass es auch andere Arten der Kommunikation gibt.
There is another way in which we can communicate.
Für die Flüchtlinge und für die Forscher ist der Kontakt bereichernd. Die Begegnung mit dem Videomaterial, in dem traditionelle nigerianische Festivals und Gesänge festgehalten sind, ruft bei den entwurzelten, vielfach traumatisierten Menschen in den Flüchtlingscamps Erinnerungen wach an gelebte Traditionen. Und durch den Austausch und die Aktivitäten, die die Forscher dort initiieren, werden diese wiederum inspiriert zu weiteren Forschungen. Gleichzeitig verändert sich der Kontakt unter den Geflüchteten. Die Frauen, Männer und Kinder sind zwar ganz verschiedener ethnischer und sozialer Herkunft. Das gemeinsame Musizieren, Singen, Spielen und Geschichten erzählen belebt aber die Gemeinschaft.
By bringing them there through theater, through some of the songs they sing in the camp.
Indem ihnen das Theater nahegebracht wird, Lieder in den Camps gesungen werden, finden sie einen Weg, sich als Menschen mit gemeinsamer Menschlichkeit zu betrachten. Und das ist absolut notwendig, um in Frieden zu leben, anstatt in diesen Umbruchzeiten, die wir haben. Die Forscher tun wirklich eine Menge, um den Menschen in den Lagern Hoffnung zu geben, insbesondere den Jüngeren.
Über die deutsch-afrikanische Zusammenarbeit am Center of World Music der Universität Hildesheim berichtete Dörte Hinrichs. Hier im Programm geht es jetzt weiter mit den Jazz Facts. Viel Freude dabei wünscht Bettina Köster.